Lesen ist eigentlich leise. Man blättert, versinkt in den Worten, hört nichts um sich herum. Aber was, wenn Lesen plötzlich Alarm schlägt? In dieser Folge spreche ich mit Lena Stenz über Bücheralarm, ein Projekt, das Aufmerksamkeit schafft für Geschichten, fürs Lesen, für Wissen, für neues Lernen, für Teamarbeit und für die Frage, wie wir Menschen, ob groß, ob klein, heute noch fürs Lesen begeistern können. Lena und ich reden über Ideen, Hürden und darüber, warum Bücher manchmal lauter sein müssen als alles andere. Als Podcasterin, Bildungsaktivistin und Gründerin der gemeinnützigen Initiative Bücheralarm bringt Lena mit dem Podcast-Koffer seit 2021 frischen Wind in Büchereien, Schulen und Kitas. Ihr Projekt verbindet die analoge Welt der Bücher mit dem digitalen Podcast-Format und rückt so neben dem Lesen auch die Medienbildung und Teamentwicklung aller Akteure in den Fokus. Was mich schon sehr lange beschäftigt, ist die Frage, was sagt die Art, wie wir mit Kindern sprechen, eigentlich über uns selbst aus? Was denken Sie? Mit Lena spreche ich im Podcast unter anderem auch darüber. Und wir sprechen auch darüber, wie Kindern per Podcast die Welt der Bücher schmackhaft gemacht wird. Wie man Kinder fit fürs Lesen und für die Zukunft macht. Und wir sprechen über Lena, ihr Projekt, ihr Herzensthema und ihr Wirken bei der Leipziger Buchmesse. Es entstand eine Podcast-Folge für alle, die neugierig sind und bleiben wollen. Auf Bildung, auf Zukunft und auf sich selbst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, liebe Lena. Ich habe mich irre auf dich gefreut.
Oh, Claudia, ich mich auf dich tatsächlich auch.
Ja, das freut mich. Und jetzt bin ich so neugierig. Ich habe mir so viele tolle Fragen und spannende Fragen, so finde ich es zumindest, überlegt, sodass ich gerne gleich in Medias Res gehen würde. Außer dir ist irgendwas ganz wichtig zu Anfang anzusprechen. Dir liegt was auf dem Herzen, dann schieß gerne du erst los.
Nee, ich bin nur fast ein bisschen aufgeregt, selber mal in einem Podcast wieder Gast sein zu dürfen. Von daher vielen Dank für die Einladung und lass uns einfach loslegen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, siehst du, wenn man dann die andere Seite des Podcasts so erfahren darf, ist doch ein ganz anderes Feeling. Das stimmt schon, ja. Gut, dann gehe ich gleich los. Lena, was war bei dir zuerst da, die Liebe zu Geschichten oder die Stimme hörbar machen?
Also definitiv die Liebe zu Geschichten, weil ich zum Podcasten ja echt über so einen Seitenweg gekommen bin. Also ich habe in meiner ursprünglichen Profession sozusagen gar nichts damit zu tun gehabt. Und da war die Liebe zu Geschichten, die ich selbst schon fast in die Wiege gelegt bekommen habe bei uns zu Hause, war auch schon in meiner Kindheit das Lesen ein sehr elementarer Bestandteil einfach der Familientradition. Und ich habe das so auch an meine beiden Kinder weitergegeben. Ich habe wahnsinnig gern vorgelesen und über das Vorlesen für meine Kinder ist so das Stimme entdecken und dann natürlich auch das Podcasten und das Projekt rund um den Podcast entstanden.
Ja, und das bringt mich jetzt auch gleich zu deinem Projekt. Wenn du dein Projekt mal ganz kurz in einem Pitch vorstellen müsstest, sagen wir mal so 2, 3, 4 Sätze, mach das mal. Was ist dein Projekt? Für was schwingt dein Herz? Was tust du überhaupt?
Genau. Der Bücheralarm, so heißt die Bildungsinitiative, die ich vor inzwischen 4 Jahren ins Leben gerufen habe, macht Kinder stark. Und zwar stark für die Zukunft und vor allem aber erstmal stark fürs Lesen. Kinder und Jugendliche und tatsächlich schon vom Kindergartenalter an bis in die gymnasiale Oberstufe machen mit dem Bücheralarm Wissenspodcasts, aber vor allem meistens auch Bücherpodcasts. Und so wird das Lesen neu entdeckt, Aber die Kinder und Jugendlichen entdecken sich auch ganz neu. Und das ist eine große Qualität, die wir damit in die Lebenswirklichkeit der Kinder bringen wollen. Zum Beispiel auch an Schulen, die bei dem Projekt mitmachen können.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Kinder sprechen entweder über Bücher, die sie gelesen haben, oder über Dinge, die sie gerne wissen wollen und wo sie sich eingearbeitet haben, dass sie so eine Art Wissen für oder Wissen nach acht für Kinder zum Beispiel genau. anbieten, ja?
Also das Entscheidende ist tatsächlich immer, es machen Kinder und Jugendliche für ihresgleichen. Also jetzt, selbst wenn es im Schulkontext stattfindet, manchmal haben die dann so die Schulbrille auch noch auf und das klingt alles sehr schulisch, wie so eine Arbeit, für die man gelernt hat. Aber eigentlich ist es ein kreativer Raum, in dem Kinder und Jugendliche, und die Ursprungsidee vom Bücheralarm war wirklich, Bücherpodcasts zu machen und so einen neuen Zugang zum Lesen zu schaffen. Aber wir haben festgestellt, das Medium Podcast bietet einfach so viele Möglichkeiten, auch im schulischen Kontext. Und es sollen natürlich nicht nur Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch Lehrkräfte bei uns mitmachen dürfen und mit ihren Schülerinnen und Schülern über Bücher podcasten, sondern auch der Mathelehrer, die Biologielehrerin oder auch in verschiedensten Projekten Kinder, die einfach was zu sagen haben. Mhm. Und der Bücheralarm Wissen ist noch unser neuester Kanal, der jüngste, auch aktuell noch der, auf dem in Anführungszeichen am wenigsten los ist, also noch mit den geringsten Veröffentlichungen, und auch die Downloadzahlen sind noch nicht so gewaltig wie in den anderen Kanälen. Aber ein Thema bewegt die Kinder ganz besonders viel. Und es freut mich, dass wir mit dem Bücheralarm da einen Raum schaffen können, in dem sie miteinander sich austauschen können. Das ist nämlich die Demokratie und Demokratiebildung. Und das finde ich unglaublich stark und motivierend und auch hoffnunggebend, dass Kinder so gerne sich demokratisch schon üben, im Grundschulalter beispielsweise. Darüber sprechen, wo sie demokratisch Mitbestimmung üben können, zum Beispiel im Klassenrat oder im Hort gibt es auch sowas zum Teil schon. Wir waren jetzt in Österreich mit dem Projekt letztes Jahr und da waren wir in einem Hort und haben mit den Kindern über Demokratie gesprochen und die haben auch wirklich einfach Dinge aufgearbeitet, zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Seit wann gibt es das denn? Und andere haben halt gesagt, ja, wo können wir im Hort denn mitbestimmen? Ja, wir dürfen beispielsweise bestimmen, was es zu essen gibt oder so, ne? Und das sind ja schon basisdemokratische Erfahrungen, die Kinder sammeln, und auch dann festzustellen, oh, die können auch einen Schritt zurücktreten und das auch als Demokratie bewerten schon. Also fühlen sich aufgehoben in ihrem kleinen demokratischen System sozusagen. Und das, hoffen wir natürlich, skaliert sich dann über das Leben, dass eine Wertschätzung für unsere Demokratie, in der wir leben dürfen, auch stattfinden kann.
Das klingt wunderbar, finde ich. Ich stelle mir das jetzt so vor, du schreibst ja immer oder du berichtest auch auf deiner Homepage, dass du mit dem Podcast-Koffer in Kitas und Schulen gehst. Am Anfang habe ich gedacht, what the hell ist ein Podcast-Koffer? Dann habe ich es mir auf der Homepage angeguckt, das ist wirklich so ein orangener Koffer, wo du ein Mikro drin hast und ein Headset. Das heißt, ich habe so verstanden, dass die Kinder alles selber machen, auch die Aufnahmen und sowas. Stimmt das, dass du dann nur noch beim Schneiden vielleicht assistierst und beim Hosten?
Ja, manchmal noch nicht mal das. Also die Grundidee ist eigentlich sogar, dass die Einrichtung, die bei uns mitmachen möchte, ob das jetzt eine Schule oder ein Kindergarten ist, die kaufen den Koffer. Da ist neben der Technik, die es eben dafür braucht, damit die Kinder auch wirklich wertgeschätzt werden in ihrer Arbeit. Es soll da eben auch hochwertige Podcast-Technik drin sein. Es ändert aber auch was in dem Modus, wie man miteinander arbeitet. Wenn man nämlich so ein tolles technisches Setup zum Beispiel machen kann, man nimmt ja auch eine ganz andere Haltung beim Podcasten ein. Also unsere Kinder beobachten wir, wenn die im Bus sitzen, alle mit dem Kopf nach unten, Handy in der Hand, schön in sich gekehrt. Genau. Aber bei uns ist Podcasten ein Gemeinschaftserlebnis. Da wird gemeinsam aufgebaut, ausgepackt. Allein den Koffer aufzumachen ist für die Kinder schon ein Riesending meistens. Also Begeisterung auch, weil die wertschätzen können, was da drin steckt. Und es ist genau wie bei uns auch. Wir beide stehen ja jetzt auch beim Podcasten, weil das was mit unserer Stimmung macht, mit unserer Haltung. Ja. Und das ist was, was ich den Kindern eben mit dem Podcast-Koffer schon mitgeben möchte. Da drin steckt aber auch die Fortbildung für Lehrkräfte beispielsweise, immer auch ein spannendes Buch. Und trotzdem stellen wir natürlich fest, diese Hürde, sich einem digitalen Projekt in der Schule zu nähern, in der ja sowieso eigentlich immer schon zu wenig Zeit und zu wenig Ressourcen für alles Mögliche ist, ist sehr groß. Also kommt der Koffer viel zu selten an Schulen aktuell noch. Und deswegen haben wir uns einfach immer weiterentwickelt mit dem Bücheralarm. Ich mache das nämlich nicht mehr alleine, sondern es gibt inzwischen Bücheralarm-Botschafterinnen. Momentan sind es 15 Stück bundesweit und die kann man mit dem Koffer buchen. Also mich auch, aber die kommen eben auch dann in Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Buchhandlungen. Wer auch immer Lust hat, die Kinder auf diesem Weg der, ich sag mal, Leseförderung, aber auch Medienbildung zu begleiten. Die können entweder einen Koffer kaufen, mitmachen oder uns bestellen und wir machen. Mhm. Aber wenn die Kinder selber machen, dann lernen die eben auch Audioschnitt, Teamarbeit und Projektmanagement und Business-E-Mails formulieren, weil sie zum Beispiel den Autor oder die Autorin in ihre Podcast-Folge einladen. Und da muss man halt auch einen verbindlichen Termin mal per E-Mail vereinbaren. Das wundert man sich, dass da mitunter 9- oder 10-Klässler in Gymnasien sowas noch nie gemacht haben.
Mhm. Ja, wann auch? Wann sollten sie es machen? Aber ich finde es wunderbar, dass sie es über dich und über euch dann eben machen können, umsetzen können. Wie könnte man euch denn noch weiter unterstützen? Du sagtest gerade, dass die Koffer noch zu wenig in Schulen oder Kitas kommen. Was heißt das in der Quintessenz? Wie könnte man euch noch unterstützen?
Also es gibt ganz viele verschiedene Wege. Wir sind ja gemeinnützig, der Bücheralarm. Also wir sind immer auch dankbar über Förderpartner, Spendenpartner, Netzwerkpartner aber auch. Menschen, die sagen, hier, wir sind super vernetzt in Schulen beispielsweise, in Bildungsinstitutionen oder Bibliotheken. Wir erzählen einfach mal vom Bücheralarm. Dann wird der, wie finanziert sich das Projekt an den Schulen? Ganz oft ist eben in der Schulkasse gar kein Geld für irgendwelche Aktivitäten. Dann springt der Förderverein der Schule zum Beispiel mit ein. Und wir haben jetzt auch, starten wir in diesem Jahr neu, so ein Local Engagement Projekt. Also wir übernehmen als Gesellschaft einfach eine Verantwortung, die die Politik in der Bildungspolitik mitunter nicht mehr tragen kann oder so. Wir wissen ja alle, es ist ein großer Bedarf an Schulen. Und ich kann als Privatperson, aber auch als Gewerbetreibender, als Unternehmerin, Unternehmer bei mir vor Ort sagen, hey, wir haben zum Beispiel eine Brennpunktschule bei uns am Ort und ich möchte gerne sponsern, dass der Bücheralarm mit dem Podcast Mobil oder dem Bücheralarm-Botschafterin mit dem Koffer in die Schule kommt und diese Summe spende ich einfach und die gesamte Organisation übernimmt dann der Bücheralarm und wir bescheren dann ein Podcast-Lese-Erlebnis in den Schulen. Also, dass man sich lokal tatsächlich vernetzen und einbringen kann.
Finde ich wunderbar. Darf man noch, oder ich darf da noch ein bisschen drüber nachdenken, was ich vielleicht auch für euch da noch mit tun kann.
Gerne, wir freuen uns. Also vor allem freuen wir uns tatsächlich immer über Multiplikatorinnen auch. Ne? Menschen, die schlichtweg erzählen, hey, so wie wir das ja heute machen, wir haben ja auch auf schönem Weg zueinander gefunden, die auf dieses Projekt irgendwie aufmerksam werden und sagen, das ist cool, warum gab es das in meiner Schulzeit noch nicht? Also das ist nämlich wirklich eine Reaktion, die ich ganz oft bekomme. Und wenn man sich das auch mal anhört, in welcher Qualität die Kinder und Jugendlichen arbeiten mit dem Bücheralarm. Also es sind Gänsehautmomente, die man sogar mitunter hat, wenn man die Podcast-Folge hört. Noch krasser ist es, wenn man vor Ort ist und es miterlebt, wie die Kinder und Jugendlichen absolut über sich selbst hinauswachsen, indem sie mal was machen und erleben dürfen, das auch mitunter mehr Teil ihrer digitalen Lebenswirklichkeit ist, ne, als viele andere Sachen, die zum Beispiel in der Schule, aber auch in Ferienspielen stattfinden können. Mhm. Also das ist, ich hatte, deswegen mache ich das letztlich auch, ich hatte schon so viele Gänsehautmomente bei dem Projekt. Das befeuert einen täglich und treibt einen auch an, denn Start-up in der Bildungsszene zu sein, ist wirklich eine harte Nummer. Ja, das ich will jetzt nicht weinen, ne? Aber so ein bisschen Mitleid, finde ich, könnte ich jetzt schon versuchen zu generieren.
Das tust du auch. Das tust du auch, liebe Lena. Und ich weiß auch von anderen Startups, dass es nicht einfach ist im Bildungsbereich. Und ich finde deine Idee so wunderbar, weil ich bin ja selber auch ein Lesenerd, so kann ich vielleicht von mir sagen, so ein Lese-Junkie. Also mein Mann meint jetzt zum Beispiel, ist jetzt Schluss, sonst müssen wir anbauen oder ich weiß auch nicht, wo wir mit den Büchern so hinwollen. Und ich finde es so schön, wenn du jetzt zu den Schulen gehst und auch dieses Lesen dadurch animierst, dass die Kinder eben auch drüber sprechen, miteinander sich ja austauschen und sowas. Das finde ich einfach auch wunderbar. Mhm. Und du hattest jetzt selber gerade gesagt, die Kinder sind motiviert dazu, wenn sie das selber oder dadurch, wenn sie die selber machen dürfen, diese Podcasts. Was bei mir so die Frage im Hirn formt, was passiert mit den Kindern, was hast du für einen Eindruck, was passiert mit ihnen, wenn sie merken, meine Stimme wird gehört, meine Stimme zählt?
Das ist tatsächlich so ein Stück weit der Zauber des Projekts, möchte ich fast sagen. Denn, also ich sage immer, die haben ja das Gefühl, weil das ja ein richtig echter Podcast ist, den sie mit dem Bücheralarm produzieren. Also wir hosten den ja dann natürlich und man kann den bei Spotify hören. Und wir haben inzwischen fast 1,5 Millionen Downloads unserer Podcast-Folgen, natürlich aller insgesamt über die 4 Jahre, die es das Projekt jetzt gibt, in 63 Ländern dieser Welt. Und das erzähle ich den Kindern auch immer oder den Jugendlichen. Und die erste Reaktion ist, oh krass, dann werden die ein bisschen nervös mitunter auch. Ne? Oh je, jetzt müssen wir uns aber anstrengen. Und dann sage ich, ja genau, das ist ja der Plan, jetzt sollt euch anstrengen. Aber dann haben sie auch so diesen Impuls, ich bin jetzt ja Influencer, kann ich damit direkt Geld verdienen? Aber sage ich immer, nee, ich verdiene da ja selber fast nichts. Ne? Also, aber über diesen Twist, dass sie denken, ich werde Influencer. Denn wir wissen ja aus Studien, dass 60% locker der Kinder heute als Berufswunsch Influencer angeben. Ne? Das ist ja völlig verrückt. Und dann denken die, oh toll, also ich bin jetzt Influencer. Aber ich sage, nee, ihr seid Lesebotschafter. Mit dem, was ihr hier macht, das finden die jetzt erstmal gar nicht so spannend. Aber ich glaube, so irgendwann in der Rückschau werden sie feststellen, dass sie da ganz, ganz viel für sich mitgenommen haben. Und die nehmen tatsächlich eine andere Haltung ein. Das ist auch das, was mir alle Lehrkräfte widerspiegeln, die in dem Projekt schon mitgemacht haben, dass sie sagen, ich habe die Kinder noch nie so motiviert erlebt. Auch bis hin zu, sowas kann ein kompletter Selbstläufer sein. Man stellt denen quasi das nur hin und sagt, jetzt legt mal los, hört euch mal eine Folge vom Bücheralarm an. Dann haben die Kinder, die Jugendlichen oft schon ein komplettes Bild im Kopf. Und es gibt, ich sag mal, ab der 7., 8. Klasse aufwärts immer Jugendliche, die schon sagen, ja, Audioschnitt kann ich schon. Die Lehrer fragen manchmal ganz verdutzt, ja, wann habt ihr das denn hier gelernt in der Schule? Und sagen, das machen wir doch nicht in der Schule. Das mache ich privat zu Hause, weil es Spaß macht. Ne? Und das ist natürlich eine total tolle Verbindung. Und ja, also ich frage ja die Jugendlichen dann auch, ne, wie war es für euch und was habt ihr daraus mitgenommen? Und die nehmen ganz viel mit. Und es gibt auch immer wieder Kinder, die mir danach sogar irgendwann nochmal eine E-Mail schreiben und sagen, das hat was mit mir gemacht. Also bis hin zu einem Kind, die hat einen eigenen Podcast inzwischen und möchte in die Politik gehen, weil die irgendwie also vom Bücheralarm so angefixt war. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele sehr individuelle Geschichten, die ich mit den Kindern und Jugendlichen schon erlebt habe. Und die sind einfach vor allen Dingen wahnsinnig stolz auf das, was sie geleistet haben. Und das gibt es leider so oft in der Schule nicht. Also vielleicht für die ganz guten Schüler, wenn man dann so ein Einsatzzeugnis nach Hause nimmt. Oder ich vergleiche das vielleicht auch mit so einer Theater-AG an der Schule, wenn man so eine gemeinsame Aufführung dann hat. Und ne, das kann einen sehr befeuern. Aber es gibt so viele Kinder, die haben das nicht in der Schule. Mhm. Also die haben nicht so viele positive Erlebnisse. Gerade die, die nicht gerne lesen oder nicht gut lesen. Ich war vor einiger Zeit an der Schule, da hatte ein Mädchen eine Dyslexie und die Lehrerin hat gleich zu mir gesagt, als das Mädchen sich gemeldet hat, sie möchte gerne vorlesen im Podcast. Ja, und ich kannte ja ihre Geschichte nicht, sagte die Lehrer, raunte mir so zu, ja, die kann nicht vorlesen, die hat eine ganz schwere Dyslexie. Da habe ich gesagt, naja, ich lasse die jetzt trotzdem in der Gruppe, weil die wollte das ja so gerne. Ne? Also ich nehme die doch jetzt nicht raus aus der Gruppe, wenn sie sich selbst sofort gemeldet hat. Die Lehrerin hat mich so mit hochgezogenen Augenbrauen, dann so nach dem Motto, werden sie schon sehen, was sie davon haben. So, ne? Und das Ding war, dieses Mädchen, dem musste man einen Satz nur einmal sagen und dann konnte die das natürlich nicht nur auswendig wiedergeben, sondern die konnte total gut moderieren. Die hat letztlich die gesamte Moderation der Podcast-Folge übernehmen können, hat super ihre Mitschülerinnen und Mitschüler einbinden können, hat so Übergänge auch zwischen den einzelnen Passagen unseres Podcasts. Ne? Wir haben immer einen ähnlichen Aufbau, eine ähnliche Struktur in den Podcast-Folgen. Und danach sagte die zu mir, und das war eine 7. Klasse, ich hatte noch nie ein positives Erlebnis in der Schule, weil ich ja nie das kann, was ich soll. Aber jetzt konnte ich was. Wow. Und das ist so eine meiner, wirklich, das haut mich, das ist jetzt schon 2 Jahre her, ne? Aber das haut mich immer noch emotional ein bisschen mit um, weil ich weiß, was ich diesem Mädchen mitgeben konnte.
So, ich habe gerade auch Gänsehaut. Also danke, dass du das teilst, diese Geschichte. Und ich finde, es zeigt auch so wunderbar, dass wir so viele Stärken haben, dass sie nur manchmal nicht am richtigen Platz sind, unsere Stärken. Und ich denke, da darf auch das Bildungswesen drauf schauen. Also was du jetzt so sagst, denke ich doch, ja, wir brauchen eine Bildungsrevolution. Keine Reform, sondern eine Revolution. Das ist tatsächlich so mein Fokus, wo ich denke, doch, wir dürfen da vieles neu andenken, weil wir Menschen einfach doch so schlummernde Kapazitäten und Fähigkeiten haben. Und du hast die eine wach geküsst, das finde ich so schön.
Ja, danke. Ja, so fühlt sich es für mich tatsächlich auch an. Und das Tolle ist, es hat auch in mir was wachgeküsst. Also auch ich bin mit diesem Projekt oder mit der Gründung vom Bücheralarm, genau wie die Kinder, die mitmachen, über mich selbst hinausgewachsen. Also ich war nie jemand, der in der ersten Reihe stehen musste. Geschweige denn, dass ich auf einer Bühne hätte stehen wollen in meinem früheren Leben, muss ich fast schon sagen. Aber seitdem der Bücheralarm Teil meines Lebens ist, mache ich das alles gern. Also ich war plötzlich gerne vor der Kamera in Anführungszeichen. Also das ging ja mit Zoom-Calls und sowas los, dass man auch die ersten Fortbildungen an Bibliotheksmitarbeitende in einem Zoom-Call, und ich weiß noch, vor der ersten Fortbildung, die ich da gegeben habe, also Leseförderung als modernes Medium oder modernes Tool, Podcasting als modernes Tool für die Leseförderung, so rum, da hatte ich ja selber noch nie eine Fortbildung gehalten und musste dann erstmal selber auch eine Fortbildung machen, meine Wirkung vor der Kamera, nannte sich der Workshop damals. Dann habe ich das ganze Büro umgebaut, weil ich gedacht habe, ach du liebes bisschen, ne? Also, und jetzt ist es so, dass ich Veranstaltungen moderiere, als Speakerin unterwegs bin zum Thema Leseförderung, aber auch zum Thema Demokratiebildung in der Schule, ne, zu ganz vielen unterschiedlichen Aspekten und eben auch eigene Veranstaltungen, große Veranstaltungen moderieren darf, jetzt nächsten Monat den Bücheralarm Award, der auf der Leipziger Buchmesse jetzt zum dritten Mal verliehen wird. Und ja, das fühlt sich gar nicht mehr schlimm an. Also früher fand ich es ganz schlimm, mich irgendwo auf einem Bild auch nur zu sehen, ganz ehrlich. Oder auch meine Stimme das erste Mal zu hören im Podcast.
Oh, eklig,
ne? Seht ihr das auch so?
Ja, gruselig. Ja. Ich habe bei mir gedacht, aber wer ist denn die Mickey Maus, die du da hörst? Bis ich gemerkt habe, das bin ja ich. Also ja, man muss sich erst mit sich selber anfreunden, das stimmt.
Ja, lustig. Und den Kindern geht es ja auch so. Die hören sich dann das erste Mal über unsere tollen Kopfhörer, die im Podcast-Koffer drin sind und sind völlig erschrocken. Was? So höre ich mich an. Da habe ich gesagt, nicht schlimm. Hatte ich auch das Problem mit meiner Stimme. Und umgekehrt ist das auch sehr authentisch, ne? Weil ich kann ja auch immer sagen, hört euch halt mal die erste Folge von meinem eigenen Podcast, der Lesehäppchen-Show, an. Das ist für mich, grenzt das ja inzwischen an Folter, ne? Die mir anhören zu müssen, weil ich da ein totaler, also ich hatte gar keine Ahnung, also wirklich gar nicht, ich wusste nicht, was ich tue. Ich habe auch sowas wie Urheberrecht beispielsweise, war mir auch nicht ganz geläufig, als ich meine ersten Folgen Bücher-Podcast selber gemacht habe, weil da ist das Projekt draus entstanden, dass ich während Corona erstmal selber einen Bücher-Podcast für Kinder gemacht habe und immer öfter eben auch Kinder hatte, die dann da mitgemacht haben und dann gedacht habe, boah, das ist ja so cool, da muss was draus werden, was grundsätzlich die Kinder machen, wo wir Erwachsenen gar keine große Rolle mehr spielen. Und so ist das eigentlich entstanden und deswegen ist es so authentisch, ne, dass ich auch, meine ersten Moderationen waren wirklich schlimm aus heutiger Sicht, aber das ist cool festzustellen, dass man eben selber auch so stark wachsen kann. Mhm. Also ein Stück weit lebenslanges Lernen, aber auch das Thema, ich habe endlich das gefunden, was mich total ausfüllt beruflich. Das war die letzten paar 40 Jahre nicht der Fall. Das ist erst mit 50 passiert. So.
Wunderbar. Das ist intrinsische Motivation, ich denke. Und deswegen ist das, was du tust, auch so wunderbar. Weil du einfach dafür brennst. Und man merkt es in dem, was du sagst, wie du agierst. Du hast jetzt gerade auch die Leipziger Buchmesse angesprochen. Da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen in dieses Thema, weil ihr seid dabei mit dem Bücheralarm. Du hältst, glaube ich, ist der Award dort, habe ich das verstanden, dass du dort diese Rede hältst? Ja. Was steht da jetzt noch so alles auf dem Programm bei der Leipziger Buchmesse? Wann geht's los? Was musst du noch alles tun? Erzähl mal so ein bisschen.
Oha. Ja, also wir haben zum Glück die Leipziger Buchmesse als Partner von Anfang an. Also ich habe gedacht, okay, was will man machen? Man will natürlich irgendwie auch auf eine Buchmesse und das war für mich damals wirklich ist es immer noch eine Riesenorga, weil wir gar nicht eigentlich weder die Mittel beim Bücheralarm haben, noch die personellen Ressourcen. Aber Messe ist ganz großes Kino. Leipzig macht irrsinnig viel Spaß. Und es ist einfach auch wichtig, den Bücheralarm nach außen zu präsentieren, weil wir ja auch ganz viele Verlagspartner haben, die uns als Initiative unterstützen. Ergo, wir haben einen eigenen Messestand. Und da wird dann aus dem Büro alles, was du jetzt so hier hinter mir so schön orange leuchten siehst, das wird eingepackt, in den Hänger geladen, der gemietet wird. Und ich fahre dann hier mit dem Messeteam im Auto nach Leipzig und wir übernachten alle in einer Wohnung. Also es ist ein Wahnsinnscamp für uns immer. Aber wir machen unheimlich viele Veranstaltungen. Und im letzten Jahr waren es über 20 kleinere und größere Events, die wir in Leipzig gemacht haben. Dieses Jahr wird es hoffentlich ein kleines bisschen weniger, weil ich bislang noch nie die Möglichkeit hatte, mir die Leipziger Buchmesse auch selber mal anzugucken. Und deswegen habe ich gedacht, dieses Jahr ein bisschen weniger Action für mich. Und wir haben natürlich immer ganz viele Gäste, sozusagen Besucher bei uns am Stand. Da gibt es zu erleben beispielsweise Live-Podcasts mit Autorinnen und Autoren. Und Live-Podcast heißt, es ist ein bisschen wie so eine kleine Lesung. Das Buch wird vorgestellt. Ich bin meistens als Host im Dialog mit der Autorin, Illustratorin, mit jemandem aus dem Verlag vielleicht manchmal auch. Aber auch das Publikum wird mit einbezogen, kann selber Fragen stellen. Und unser Publikum sind meistens Kinder, wobei man feststellt, im Kinder- und Jugendbuchbereich gibt es auch viele Erwachsene, die ihre Autorinnen und Autoren lieben und dann zu uns auch kommen. Also sind natürlich auch Fachpublikum, Bibliotheksmitarbeitende, Lehrkräfte mit dabei. Also entstehen ganz viele Live-Podcasts bei uns am Stand, aber auch auf der Audiobühne in Halle 2. Wir machen auch ein paar Workshops. Es gibt ja so Workshop-Flächen auf der Leipziger Buchmesse. Das ist das U-verse und in diesem Jahr auch das erste Mal die neue Kinder-Picks-Fläche, so heißt es Picks. Da können Kinder bis 10 Jahre so Workshops, Entdeckergeschichten machen und einen Podcast entdecken ist natürlich auch eine richtig spannende Angelegenheit. Also das machen wir dort auch. Und unser Messe-Highlight ist immer die Verleihung des Bücheralarm Awards. Also das ist der Podcastpreis, den ich mit der Gründung des Bücheralarms at School ins Leben gerufen habe, einfach um die herausragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler auf einer großen Bühne auch ehren und herausstellen zu können. Mhm. Und es gibt den in Bronze, Silber und Gold. Und ich kann schon mal verraten, dass wir gestern getagt haben, die Jury. Also jetzt steht es fest, wer welchen Platz auf dem Treppchen einnehmen wird. Ich habe eine großartige Jury. Das sind eben auch Menschen, die einfach für das brennen, was ich mache, das auch cool finden. Da ist natürlich ein Lehrer dabei, der Benjamin Donat, und jetzt ganz, ganz cool neu, der Lehrer Schmidt ist dabei. Also den alle, die Kinder haben, die Mathe nicht können, die kennen, glaube ich, den Kai, weil der als Lehrer Schmidt gerade in Corona millionenfach wirklich, hat uns gestern erzählt, wie viele seine Videos gestreamt worden über YouTube. Also das sind mehrere 100 Millionen Mal wurden diese Erklärvideos rund um Mathe angeguckt. Und er ist auch einer unserer Laudatoren beim Award. Der findet am Freitag auf der Leipziger Buchmesse auf der großen Bühne auch statt. Das wird auch gestreamt. Man kann das in unserem YouTube-Kanal sich auch anschauen live. Und also 4 Schulklassen werden ausgezeichnet. Und die holen wir alle nach Leipzig. Also ein großer, auch finanzieller Aufwand für den Bücheralarm. Wir haben aktuell noch gar keinen Sponsor tatsächlich dafür. Also da bin ich leider noch, Förderanträge und so Sachen gehören ja auch zu meinen Aufgaben und da bleibt kaum Zeit und auch die Förderlandschaft hat sich natürlich ganz schön gewandelt in den letzten Jahren. Also wir sind ohnehin ja erst seit letztem Jahr gemeinnützig, haben da die ersten Förderungen auch bekommen, projektbezogen und stellen fest, es ist unheimlich eng geworden. Förderanträge ausfüllen macht wenig Spaß, weil die KI sehr proaktiv genutzt wird und das sorgt dafür, dass noch mehr Förderanträge gestellt werden. Und umgekehrt liegt es natürlich auch daran, dass wir immer größere Defizite haben. Haushaltsstopps an allen Ecken und Enden. Und alle, die wir, ich sag mal, auch im literarischen, künstlerischen Bereich unterwegs sind, im Bildungsbereich, wir haben natürlich alle das gleiche Problem, dass die Mittel einfach fehlen, um diese wichtigen Dinge am Laufen zu halten.
Ja, das glaube ich sofort, dass da auch Kreativität wieder auf dieser Seite gefragt wird, ne? Und die Bürokratie, so wie du es gerade so hast durchblitzen lassen, die macht natürlich schon auch das eine und andere etwas schwieriger. Das glaube ich bestimmt auch, ja. Lena, ich würde ganz gerne jetzt doch nochmal kurz die Schleife zu den Erwachsenen kriegen, weil ich finde es wunderbar, was du mit den jungen Menschen, mit den Kindern machst. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es dann immer die Erwachsenen, ob das jetzt Eltern sind, Großeltern, Lehrer, Lehrkräfte, Lehrbegleiter, egal. Wer auch immer. Wie wirkt das auf diese, sagen wir mal, erwachsenen Menschen, was immer wir unter Erwachsenen verstehen, sagen wir einfach mal auf die älteren Menschen? Weil ich frage ganz konkret nochmal anders nach, weil ich so die Erfahrung habe, dass Erwachsene häufig ein bisschen Sorge haben, wenn es um Medienkompetenz geht bei Kindern. Machst du diese Erfahrung auch? Wenn ja, wie gehst du damit um? Wie geht ihr damit um? Wie lernst du oder wie siehst du diese Erwachsenen, wie sie mit diesem Projekt auch umgehen?
Also wir beziehen die Erwachsenen in Anführungszeichen ja auch mit ein. Also es ist eigentlich so eine Hoffnung vor allen Dingen. Also als wir den Bücheralarm Mini gestartet haben, das ist ja der Podcast, der mit Kindergartenkindern schon stattfindet. Und da war natürlich erstmal so diese, also ich habe als erstes auch selber gedacht, das funktioniert ja gar nicht. Ne? Also wir wollen ja auch Kinder nicht zum Medienkonsum erziehen durch unser Projekt, sondern genau das Gegenteil findet ja statt. Also eine intensive Auseinandersetzung mit digitalen Medien. Und es macht einen himmelweiten Unterschied, ob ich als Jugendlicher Content konsumiere, das machen die nämlich ohnehin viel zu viel, oder ob ich selber in die Kreation gehe und selber aktiv werde. Und das ist ja das. Also um da nochmal einen ganz kurzen Sprung in die Schule zu machen. Also der moderne Literaturunterricht zum Beispiel, der soll ja digitale Bausteine enthalten. In 80% der Fällen ist das, wir machen nur Online-Recherche, wir nutzen irgendwie die KI und schreiben alternatives Geschichtenende oder, also das ist das, was ich aus der Schule meines Sohnes kenne, die gucken den Film zum Buch. Das ist alles eher auf der Konsumentenseite. Aber mit dem Bücheralarm gehen die Kinder in die Kreation, die gestalten selbst. Und das ist die große Qualität. Und das erzähle ich auch allen, die, ich sage mal, ein Stück weit skeptisch vielleicht diesem Thema gegenüberstehen und sagen, na, die sollen doch nicht noch länger vorm Rechner sitzen. Naja, wenn sie nicht Doomscrolling machen, sondern was selber gestalten und feststellen, das ist ganz schön anstrengend und hey, ich habe jetzt was gelernt, dann ist das ja der richtige Weg. Wir laden die Eltern im Podcast ja ein, mal nachzuhören, was die Kinder so leisten. Also wir spielen ja gerne Mäuschen in der Lebenswirklichkeit unserer Kinder. Und das bei Kindergartenkindern ganz wichtig, die Eltern hören sich das an und bekommen im besten Fall sogar den Impuls, oh, wie schön mein Kind, wie viel Spaß das beim Lesen hat. Und ich möchte mit meinem Kind selber mal ein Buch lesen, weil das ist ja das, was wir uns wünschen. Also nur noch, also im Kindergarten, also es gibt auch statistische Erhebungen, aber ich würde sagen, es ist mitunter fast noch schlimmer, dass immer, wenn ich die Kinder frage, wird euch denn noch vorgelesen oder lest ihr mit euren Eltern, dann kommt immer öfter, nö. Und das Schlimmste, was ich bislang erlebt habe, war, dass ich vor kurzem in einem Kindergarten war und da war ein Kind relativ neu in die Gruppe gekommen, der war schon 4 und da haben die Erzieherin gesagt, ach, wir nehmen den schon mit ins Podcast-Projekt, dann hat er direkt so das Gefühl, er gehört schon zur Gruppe dazu. Ne? Und die Eltern haben auch schon so ein tolles Erlebnis, was das Kind bei uns im Kindergarten erlebt, können das zu Hause nachlauschen. Und ich gebe dem kleinen Mann das Buch in die Hand und der dreht das um 90 Grad und wischt auf dem Cover. Und das heißt, das ist ein 4-jähriges Kind mit, also aus einer mittleren Bildungsschicht. Also die Eltern waren jetzt gar nicht irgendwie, ich sag mal, auffällig, ne? Also, sondern die Eltern sind schon Digital Natives. Das heißt, die Eltern haben schon keine Bücher mehr zu Hause. Aber was macht das mit der Entwicklung der Kinder? Und der war völlig begeistert, als ich das Buch aufgeblättert habe. Der fand das genauso cool wie das iPad, ne? Also, weil wir das auch miteinander erlebt haben. Und deswegen. Ich glaube, die meisten Erwachsenen verstehen das auch. Ich muss ein Stück weit sagen, die Lehrkräfte wollen es aber trotzdem lieber nicht. Manchmal. Na, also dieses, was Neues noch und wie wenig Aufwand eigentlich das Projekt ist, das muss ich oft erklären oder versuchen, schmackhaft zu machen, weil das wirklich... manche fühlen sich einfach dadurch gehemmt, ne? Also weil es ein digitales Projekt ist. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Kehrseite der Medaille im Umgang mit dem Projekt mit Erwachsenen, die vielleicht manchmal denken, ja, was soll das, was haben denn auch die Kinder da zu erzählen? Wer will denn das hören? Das habe ich auch schon tatsächlich so als Rückmeldung bekommen, wo ich gesagt habe, naja, also ich empfehle einfach mal reinzuhören, weil natürlich ist jetzt nicht jeder Podcast, ne, also preisverdächtig, aber man erahnt, wie wichtig das auch ist, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, wie toll die arbeiten können, wie verbindlich die sein können, wie witzig, wie kreativ. Also da kommen manchmal auch so kreative Sachen bei raus. Das ist wirklich ganz großartig. Und das Verstehen, aber also ich glaube, negatives Feedback von Erwachsenen auf das Projekt, also das kann ich fast an einer Hand abzählen, was da in den letzten Jahren war, weil die meisten doch verstehen, wie wichtig das ist, unsere Kinder auch auf so einem Niveau zu begleiten.
Was war denn so ein negatives Feedback, was du bekommen hast dazu?
Muss ich mal ganz tief. Also schöne Geschichten fallen mir immer sehr viel leichter ein.
Machen wir gleich auch wieder.
Genau. Also es war tatsächlich einmal so, dass ein Lehrer in der Fortbildung so ganz, also so auch, ich sag mal nicht respektlos, aber so nach dem Motto, ja, was wollen Sie denn mit diesem Projekt? Also Sprachaufnahmen, das haben wir ja früher. Das ist doch wie im Sprachlabor. Das ist doch nichts Neues, was Sie da machen. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, nee, also ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden. Also am Ende ist und bleibt ein Podcast eine Audioaufnahme. Ne? Das haben wir auch schon mit einem Kassettenrekorder in den 80er Jahren gemacht, keine Frage. Aber die Qualität des Projekts, hinter dem natürlich auch ein pädagogisches Konzept steht. Wir haben die ganzen Buchtitel, die wir ermöglichen im Bücheralarm, die Kontakte zu den Autorinnen und Autoren. Und eben, es ist nicht nur ein Mikrofon, über das wir aufnehmen, sondern es ist auch der Bücheralarm und die Reichweite und das Hosting. Und ich bin danach bei Spotify. Und das macht, und natürlich Apple Podcast, Deezer, wo auch immer noch. Und das macht was anderes, weil es wird veröffentlicht. Und wir hatten ja früher, oder gibt es immer noch, ne, Schulen machen Zeitungen, solche Projekte. Es ist ja auch was anderes, ob ich jetzt in der Klassenarbeit einen Zeitungsbericht als Aufgabe mich der stelle oder ob ich sage, oh krass, wir haben eine Kooperation mit, was weiß ich, der FAZ, der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, die machen ja auch dieses Projekt. Und da erscheint mein Artikel. Mhm. Das ändert ja auch das Verhältnis zur Zeitung. Ein Stück weit macht es der Bücheralarm ja ganz genauso, aber mit einer halt noch viel, viel größeren Reichweite.
Mhm. Also ich könnte dir stundenlang zuhören, Lena. Vielen lieben Dank.
Es steht auch leider immer so viel. Das tut mir auch total leid. Du merkst schon, wenn man mich anpiekst, das ist wie so ein Luftballon. Ne? Also angestochen, dann flatter ich sofort los. So viele Geschichten, das tut mir leid für alle Zuhörenden.
Gar nicht leid. Nein, ist doch wunderbar. Das ist ein Podcast, ey, da darfst du doch auch erzählen. Und ich finde es schön, dass ich dich so anpieken darf, wenn du schon den Vergleich mit dem Luftballon
hast. Gott sei Dank, puh.
Ja. Was mich noch interessieren würde, Lena, ist, wir wissen, dass es natürlich Geld ist immer knapp, das hast du jetzt auch angesprochen. Und es ist schwierig für euch zu akquirieren, vielleicht auch Sponsoren zu gewinnen. Und du arbeitest diesbezüglich auch viel mit Institutionen zusammen, die euch vielleicht auch unterstützen können, die euch auch die Schulen, die euch einladen, die sagen, oh, kommt mit euren Koffern hierher und wir realisieren das in der Mittel-, Ober- oder Unterstufe oder im Kindergarten oder sowas. Was denkst du oder was ist so deine Erfahrung? Wo hakt es am meisten? Ist es die Struktur? Ist es die Haltung der Menschen? Sind es die Menschen? Sind das die Erwachsenen? Woran hakt es, Lena?
Also ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen im Zeichen der Zeit ist, dass alle, mit denen ich zu tun habe, sage, ich bin an meinem Limit. Mhm. Na, also gerade im Schulkontext, also mir ist wirklich einfach noch keine einzige Lehrkraft, die begegnet, die gesagt hätte, super, ich weiß noch gar nicht, was ich nächstes Schuljahr machen soll. Ich habe so viel Energie, ich hätte mal Lust. Also es gibt diese Lehrer natürlich schon, die sagen, boah, ich habe da mega Lust drauf. Ne? Aber also speziell mit dem Fokus Schulsystem ist das wirklich ein Riesenproblem. Und deswegen ist ja eigentlich auch unser Ansatz zu sagen, wir kommen als Externe an die Schule und unterstützen euch bei der Arbeit. Also ihr müsst es ja letzten Endes noch nicht mal selbst machen und dann scheitern wir aber an den Mitteln. Weil ne, allein Gemeinnützigkeit, also ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Leseförderung nicht nur im Ehrenamt machen. Also viel von unserer Arbeit ist sowieso ehrenamtlich oder wird einfach nicht bezahlt. Ne? Also wenn ich so ein Projekt in der freien Wirtschaft anbieten würde oder auch diese Reichweite in Anführungszeichen in einem anderen Segment im Bereich Pharma, wo ich früher unterwegs war. Ne? Also da habe ich auch Corporate Podcast eine Zeit lang gemacht. Da habe ich einfach das 3- bis 4-fache verdient oder in Rechnung stellen können von dem, was ich jetzt an den Schulen in Rechnung stellen kann. Also von daher, an den Mitteln scheitert es aber dann im zweiten Schritt ganz oft. Also es sind keine Gelder da oder ich hatte das auch letztens, also es ist schon ein bisschen länger her, da waren an sich theoretisch in der Schule waren noch, die hätten Fördergelder beantragen können, weil es ja auch ein Digitalprojekt ist, also es ist ja nicht nur Leseförderung, sondern es ist auch Demokratiebildung und Medienkompetenz und das ist ja ein ganz wichtiges Thema aktuell. Und dann sagte die Schulleiterin zu mir, ja, was kostet denn da der Spaß mit Ihnen? Da habe ich gesagt, naja, je nachdem, welchen Koffer, ne, 368 Euro ist die günstigste Projektteilnahme, dann bleibt der Koffer bei Ihnen an der Schule, Sie machen das selbst, können den immer wieder nutzen, auch für andere digitale Projekte. Ach so, na dafür fülle ich doch keinen Förderantrag aus, das ist mir viel zu anstrengend, weil der Förderantrag, die hat mir das dann gesagt, der hat irgendwie, ich glaube, 17 Seiten gehabt, den hätte die ausfüllen und irgendwie bei ihrem, weiß ich nicht, Ministerium oder wo auch immer, das weiß ich jetzt nicht genau, ne, wie das in den Schulen läuft, einreichen müssen. Da hat sie gesagt, das mache ich doch für 500 Euro nicht. Ne? Also Aber ich kann ja jetzt nicht sagen, na, dann schreiben so 5000 rein, wir kommen dann 10-mal oder so. Ne? Also das funktioniert ja letzten Endes auch nicht. Und so sind wir ein bisschen in so einer Blase, dass man manchmal, glaube ich, so unterm Radar mitschwimmen kann, weil gut, wiederum ein Förderantrag oder ein Förderverein kann das relativ schnell so eine Summe aufbringen. Ne? Das ist so ein Problem. Aber das andere ist halt auch, oft das schlichtweg Haushaltsstopp ist. Also unser zweiter wichtiger Kanal theoretisch oder Partner sind ja Bibliotheken, von der öffentlichen Bibliothek über die Schulbibliothek bis hin zur privat geführten. Also alle könnten mitmachen und mit Kindern in der Bücherei eben ein Digitalprojekt mit uns machen. Und also ich hatte das jetzt im letzten Jahr, wir bieten ja auch Fortbildungen, eine Masterclass vom Bücheralarm an, dass die Bibliotheksleiterin gesagt hat, im September, ich habe immer noch keine Mittel, die freigegeben sind. Ich kann weder Bücher kaufen, noch kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine Fortbildung schicken.
Wow. Und
das ist schon, das sind ja die realen Umstände, unter denen wir versuchen, unser Bildungssystem oder spannende Angebote voranzutreiben. Und auf der anderen Seite gibt es niemanden, der nicht sagt, ja, wir müssen uns für die Leseförderung einsetzen. Das steht auch bei vielen Politikern relativ weit oben. Ne? Es gibt ja auch tolle andere Institutionen, die sich, Stiftung Lesen, ne, seit Jahrzehnten für die Leseförderung stark machen. Und trotzdem kämpfen wir alle mit denselben Problemen, dass dafür keine Mittel da sind. Und ich oft auch höre, ach so, wie das kostet, was machen Sie das nicht ehrenamtlich? So, weil per se das Gefühl ist, Leseförderung, das muss irgendwas sein, was eine Mama nachmittags noch schnell nebenher macht oder wo ne, eine Oma in Anführungszeichen, meistens sind es übrigens auch Frauen noch dazu, ne, die dann vormittags in die Schule kommen und die Kinder, die alle, das ist ja ein tägliches Problem im Unterricht, die Kinder können nicht lesen, die können sich auch nicht lang konzentrieren. Also selbst wenn sie die Buchstaben aneinander bilden können, können sie nicht sinnentnehmend lesen. Das heißt, sie verstehen am Ende den Satz nicht. Ne? Und was heißt das denn im nächsten Schritt für die Berufswelt? Also die Kinder bleiben chancenlos in der Schule schon und im nächsten Schritt auch im Berufsleben. Also da gibt es so viel Bedarf und der kann aber gar nicht gestillt werden.
Und das Traurige, was du jetzt gerade sagst, ich bin Dozentin an zwei Universitäten, ich merke es, dass es bei den Studierenden sich weiter fortsetzt. Sie haben Konzentrationsschwächen, sie lesen nicht mehr und wenn sie was lesen, können sie manches nicht mehr rekapitulieren. Also, dass sie tatsächlich dieses Gelese nicht mehr verarbeiten können. Es ist, früher hieß es immer, man neigt zum Zweit- oder Drittbuch, ja, wenn man etwas liest. Heute ist es, du neigst dazu, den zweiten oder dritten kurzen Video anzuschauen. Das ist heute so en vogue. Und du sagst, das bringst es schön auf den Punkt. Das ist halt natürlich auch eine Auswirkung auf die Arbeitswelt. Das stimmt schon. Es zieht sich wie Myzel durch die Gesellschaft.
Genau.
Und wenn wir da nicht bei den Kleinen schon anfangen, ist es tatsächlich so, diesen Hunger aufs Lesen, das hat ja auch was mit Fantasie zu tun. Das ist die Fantasie. Und das Hirn braucht ja auch eigene Bilder und dieses Verstehen können, dieses Umsetzen können. Und das kannst du, finde ich, durch Lesen natürlich wunderbar auch erreichen. Lena, du hast vorher die Teamarbeit auch angesprochen. Euer Projekt soll ja auch so dieses Miteinander wirken, etwas erstellen, also dieses Kollaborieren. Nicht nur kooperieren, sondern auch kollaborieren, was ja nochmal ein bisschen schwieriger wird und ist. Das hast du auch vorher angesprochen. Was merkst du so? Wo ist da die Schwierigkeit eher gegeben? Bei den Kindern, bei den Lehrkräften oder bei Eltern, also wenn du so an die Moderation und an die Teamarbeit so denkst?
Ja, ich gucke ja meistens tatsächlich im Schwerpunkt auf die Kinder. Ne? Also lustig ist aber, das ist vielleicht ein ganz schönes, praktisches Beispiel. Also ich hatte, vor einiger Zeit war ich in der Schule, was ich großartig die haben ganz viele Podcast-Koffer kaufen können über diese Ganztagsgelder, die es für diese Schule jetzt neu gab. Und dann hatte ich vormittags immer eine Doppelstunde, ich glaube, es waren die sechsten Klassen. Also alle sechsten Klassen an dieser Schule haben vormittags jeweils eine Doppelstunde Podcast-Workshop mit mir gemacht. Und nachmittags hatte ich an einem Nachmittag die Deutschlehrkräfte der Schule und am zweiten Nachmittag die Englischlehrkräfte der Schule. Und die Kinder kamen rein und riefen so, oh, geil, Podcast, ne? Und haben sich sofort an die Rechner, ich hatte an den Rechnern im Computerraum schon vorbereitet, jeder zweite Rechner hatte eben ein tolles Podcast-Mikrofon da stehen und einen Kopfhörer. Und wir haben mit den Was-ist-was-Büchern vom Tesla-Verlag mega coole Wissenspodcasts. Also es ist so der allerschnellste Einstieg. Und die Kinder haben es alle geschafft, innerhalb von einer Doppelstunde schon so einen kleinen Mini-Wissens-Podcast zu produzieren. Der war natürlich jetzt nicht veröffentlichungsreif. Das war aber auch nicht das Ziel, sondern die haben sich draufgeschmissen, Bücher gekrallt, losgelegt. Völlig ohne Angst und immer im Team. Also sie mussten mindestens zu zweit, manche waren zu fünft, da habe ich dann schon gesagt, nee, okay. Und das erste Team Jungs hat sich direkt bei mir noch mit an den Tisch gesetzt, so übermotiviert waren die. Und dann erzählte mir die Lehrerin, das sind eigentlich die Störenfriede der Klasse, die machen normalerweise nie mit, ne? Oder nur Unsinn. So, ne? Und die waren so motiviert und waren die Ersten, die mit ihrem Podcast auch fertig waren. Das war wirklich beeindruckend. Dann kamen nachmittags die Lehrkräfte und ich will wirklich nicht gemein sein, aber die ersten zwei Reihen blieben komplett leer. Die haben sich alle hinten hingesetzt und möglichst, und es ist leider kein Witz, auch noch an den Rechner, wo kein Mikrofon ist.
Okay, ja.
Und da habe ich gedacht, also krasser könnte man jetzt fast nicht oder sinnbildhafter zeigen, wie unterschiedlich wir da gerade sind. Also die Lehrkräfte haben so nach dem Motto, oh ja, jetzt erzählt die uns bestimmt was, wir gehen mal nach ganz hin. Also ganz ehrlich, so bin ich natürlich auch, ne? Ich komme vielleicht in eine Veranstaltung, wo ich jetzt eher zwangsweise rekrutiert wurde und dann muss ich jetzt auch nicht in der ersten Reihe sitzen. Aber die Kinder waren für die erste Reihe sofort bereit und Feuer und Flamme. Und die Lehrkräfte haben es auch nicht alle geschafft. Die hatten jetzt ein bisschen weniger Zeit, weil wir natürlich da einen ganz anderen Antritt in diesem Workshop hatten. Die Kinder sollten ja wirklich ganz praxisnah sein. Den Lehrkräften habe ich ja auch über die Theorie des Podcastens und sowas noch erzählt. Aber die sollten es am Ende auch machen. Und die kamen gar nicht bis zum Schluss, weil die schon so lange miteinander drüber reden mussten, wer welchen Teil unter Umständen macht. Und das habe ich übrigens letztens auch an der Uni. Ich war auch das erste Mal jetzt in Mainz an der Gutenberg-Universität zu einem Workshop eingeladen. Und die Studierenden haben das toll gemacht. Die waren aber auch die meisten aus dem Bereich Kinder- und Jugendbuchwissenschaften. So heißt es hoffentlich. Oh je, hoffentlich hört es keiner. Also so ähnlich heißt der Studiengang. Und manche waren schon im Master und so. Ne? Also die waren alle sehr belesen, sehr eloquent, sehr engagiert und motiviert. Und trotzdem habe ich auch da gemerkt, die Kinder sind viel schneller. Ne? Mhm. Also wir können uns da eine krasse Scheibe von den Kleinen auch abschneiden. Da gibt es natürlich auch welche, die dann am Ende nicht abschließen oder die am Ende vielleicht nun, ne, wir machen das normalerweise ja mit einer ganzen Schulklasse, da gibt es natürlich immer auch mal jemanden, der sagt, ach, ich jetzt heute doch keine Lust, ach, auch ich habe jetzt keine, das interessiert mich gerade nicht, gibt's schon, aber das ist letzten Endes ein oder zwei Kinder von 30. Mhm. Und ich glaube, das macht sehr gut deutlich, wo auch ein Problem in unserem System ist, dass wir Erwachsenen, und ich kann mich da gar nicht ausschließen, oft erstmal Angst vor was Neuem haben und die Kinder sind noch begeistert von neuen Dingen. Vor allem, wenn sie Teil ihrer Lebenswirklichkeit sind. Und Kinder finden halt die digitale Welt spannend. Punkt.
Ja. Ich mache dieselbe Erfahrung wie du in Grundschulen, wo ich ehrenamtlich hingehe, wenn ich mit den Kindern über das Streiten spreche, über den Konflikt. Und wie sie auch sich äußern können, wo sie den Konflikt zum Beispiel im Körper spüren. Da haben die eine ganz andere Art, auch in den Austausch zu gehen, als wir Erwachsenen. Die können das genauer beschreiben, was sie fühlen, dann auch, wo sie es fühlen. Und die haben eine Wortwahl manchmal. Natürlich sind sie vielleicht jetzt nicht so eloquent, wie wir manche Erwachsenen eloquent nennen würden, aber sie haben so einen schönen bunten Blumenstrauß, auch an Adjektiven, wie sie manches umschreiben, dass ich mir denke, wow, ist das nicht wunderbar? Und dann verlieren wir es irgendwann im Alter, wir Alten, habe ich so den Eindruck. Weil es muss ja verloren gehen. Ich glaube, dass wir es in unserer Jugend auch hatten, diese Neugierde, dieses Offensein für etwas, dieses für etwas Brennen. Du tust es immer noch. Das merke ich jetzt so im Podcast auch, du brennst für dein Projekt noch. Aber so viele Menschen tun das nicht mehr, brennen dann vielleicht auch aus. Ich glaube, dass die ein oder andere Lehrkraft natürlich auch mit ihren Forderungen ausbrennt. Das kann ich mir schon auch gut vorstellen. Lena, als ich dir jetzt so zugehört habe, hat sich bei mir nochmal eine Frage geformt im Kopf. Und zwar, du arbeitest sehr viel mit den Kindern, mit Jugendlichen zusammen. Was glaubst du, sagt denn die Art, wie wir Kindern oder mit Jugendlichen, wie wir mit ihnen sprechen, was sagt das über uns selbst aus, über uns Erwachsene? Was denkst du?
Oh Gott, erschütternd viel tatsächlich. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch doppelte Jungsmama und merke jetzt manchmal auch so im Umgang mit anderen Kindern, auch wo man selber, ich sag mal, Fehler macht, darf man es schon so sagen, ne? Dass man, also ohnehin für mich ist immer schon die Kraft der Worte was sehr Gewaltiges gewesen. Also und ich weiß es von meinem kleinen Sohn noch, dass der irgendwann sogar aus dem Kindergarten kam und zu Tode betrübt war. Und dann habe ich nur gesagt, was um Himmels Willen ist denn passiert? Und dann sagt er zu mir, da hat wirklich einer gesagt, ich bin saudoof. So. Und ich so, ach Schatz. Und habe dann nur gedacht, nein, das ist ja kein schlimmes Schimpfwort. Ne? Aber weil wir so zu Hause nicht miteinander sprechen, hat ihn dieses Wort alleine schon so sehr verletzt. Mhm. Und wenn ich an Schulen gehe und die Kraftausdrücke da höre und die Respektlosigkeit, die einem ja oft auch begegnet und auch auch verbale, manchmal sogar physische Gewalt, den Lehrkräften ausgesetzt sind zum Teil schon. Also man hört ja auch wirklich haarsträubende Geschichten. Dann hat das oft auch schon eine Ursache darin, dass die Kinder von Anfang an mit Kraftausdrücken, gewaltvoller Sprache konfrontiert worden sind und sich nicht gesehen, geliebt und gewertschätzt fühlen. Und das fängt doch mit Sprache schon an. Also je mehr ich meinem Kind liebevolle Dinge sage, wenn es ganz klein ist, oder liebevoll vorlese, das gibt ein ganz warmes Gefühl. Und umgekehrt, wenn mir das von Anfang an genommen wird oder nie gegeben wurde, dann macht das was mit uns. Und das beobachte ich an den Kindern ganz eindeutig. Und ich bin natürlich auch jemand, der Sprache und schöne Worte liebt. Und deswegen trifft mich das umso mehr zu erleben, wie grob Sprache oft in den Schulen eingesetzt wird. Und auch das ist natürlich irgendwie ein Stück weit ein Anliegen. Also auch zum Beispiel Buchkritik üben zu dürfen. Oh, jetzt kommt hier, wenn ihr jetzt komische Geräusche im Podcast im Hintergrund hört, ist es der Hund, der gerade zur Tür reingekommen ist. Genau, also das ist so ein bisschen der Faktor, der mir auch sehr am Herzen liegt. Denn die Kinder dürfen auch wertschätzend Kritik üben. Und das müssen die echt auch lernen. Also auch im Team miteinander Kritik üben. Dem anderen sagen, hey, das war jetzt noch nicht so toll vorgelesen, das ginge besser, und wir üben das auch. Und das ist, wenn es wertschätzend ist, und ich mag selber auch sehr gerne Kritik, wenn sie, naja, vielleicht nicht unbedingt nur wertschätzend, sondern einfach konstruktiv ist. Und auch konstruktiv einen Autor, eine Autorin zu kritisieren, in Anführungszeichen, wenn mir irgendwas im Buch nicht gefallen hat, das ist ein total spannender Dialog, der da manchmal stattfinden kann, und der ist so erkenntnisreich. Und deswegen, da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Bogen zu dem, was ich anfangs erzählt hatte, mit dem Thema Demokratiebildung in unseren Podcast-Formaten. Auch da, wir müssen es üben, miteinander zu sprechen und Konsens zu finden und nicht tiefere Gräben zu manifestieren.
Ganz persönlich vielleicht jetzt zum Abschluss, Lena, ganz persönlich an dich die Frage: Was gibt dir Hoffnung, trotz aller Bildungsdebatten, Geldknappheit, persönlicher Ängste bei Erwachsenen, Dauerkrisen, Bildschirmzeiten, will ich es auch mal nennen, trotz allem, was gibt dir Hoffnung für Bücheralarm, für die Bildung, für die Zukunft der jungen Menschen? Weil du sagtest ja ganz am Anfang, dass ihr auch mit den Kindern daran arbeitet, dass sie eine bessere Zukunft haben, dass sie besser in ihre Zukünfte gehen können.
Also tatsächlich geben mir echt die Kinder Hoffnung. Mhm. Also selbst wenn wir an Brennpunktschulen sind, wo man jetzt manchmal so das Gefühl hat, oje, oje, ne? Also da ist ja unser Bildungs-, da sind wir im schwarzen Loch der Bildung angekommen, so ungefähr. Ich war letztens an einer Förderschule, und die haben so geliefert. Also da waren Jugendliche, die aus der Ukraine geflüchtet waren, neu in der Klasse, die sprachen noch ganz, ganz schlecht nur Deutsch. Die Vita der Kinder, aller Kinder in dieser Klasse, war wirklich so, dass, als mir die Lehrerin davon erzählt hat, dass ich ganz heftig mit den Tränen ringen musste, was junge Menschen zum Teil schon erleben müssen hier bei uns in Deutschland, welche Einsamkeit und welche Armut, die auch zum Teil ausgesetzt waren. Also da reinzublicken, das tut wirklich manchmal auch richtig weh. Mhm. Und dann aber zu erleben, wie die miteinander gestrahlt haben, wie super die abgeliefert haben. Und das gibt mir total viel Hoffnung, und das relativiert auch manchmal meinen Weltschmerz, der manchmal so ein bisschen hat, dass ich mir auch manchmal ein bisschen selber leid tue in dem Projekt, weil ich denke, Mensch, das müsste doch viel mehr fluppen. Was ist denn da los? Aber es ist dann fast egal. Weil das zu erleben, das ist einfach großartig. Und da weiß man auch, die wollen auch was erreichen und die wollen auch füreinander da sein. Und das macht mir echt ganz viel Hoffnung. Und ich hoffe vor allem, und das ist auch das Schöne am Bücheralarm, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und viele von uns ziehen an einem Strang. Mhm. Also gerade im Bereich der Demokratiebildung, gibt es zum Beispiel, den hatte ich eben schon kurz erwähnt, den Tesloff Verlag, der uns da begleitet hat. Wir haben jetzt in diesem Jahr den Ravensburger Verlag gewonnen, um das eigene Engagement beim Bücheralarm noch ein bisschen auszuweiten, weil wir haben die starken Stimmen für die Demokratie als so Mini-Projekt. Das können wir einfach weiterlaufen lassen, weil die gesagt haben, wir wollen das unterstützen. Und dass man dann halt doch merkt, ach cool, ich bin da nicht allein. Juhu!
Ja.
Wir sind doch ganz viele, die wir eigentlich auch was bewegen wollen. Und das gibt mir ganz viel Hoffnung.
Und Kraft und Zuversicht, ne?
Absolut, genau. Fall. Und mein tolles Team, das ich inzwischen habe. Ich habe ja mit meinen Bücheralarm-Botschafterinnen und meiner Mitarbeiterin, also zwei sind es jetzt schon, eine tolle studentische Mitarbeiterin. Also das, da merkt man auch, ey, wir bewegen gemeinsam jetzt eben noch viel mehr und das ist wirklich super schön. Ja.
Wunderbar. Lena, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest? Habe ich was versäumt?
Nee, ich glaube, wir hören jetzt auch besser auf. Aber ich fühle mich auch total gut befragt. Also ich habe das Gefühl, ich durfte so viel erzählen, wahrscheinlich viel zu viel. Zur Not machen wir irgendwann einen zweiten oder dritten Teil nochmal. Und
unbedingt.
Vielleicht auch über all das, was du Tolles mitbringst, weil ich habe auch dich ja jetzt zum Glück ein kleines bisschen kennenlernen dürfen und finde das cool. Und ich glaube, wir könnten vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle mal überlegen, was wir zusammen machen können. Das wäre ja auch schön.
Das finde ich auch spannend. Lena, ich höre meinen Podcast immer ganz gerne auf mit so einem Art Kaleidoskop. Das heißt, ich formuliere einen Satz an und du formulierst ihn zu Ende. Der muss grammatikalisch nicht perfekt sein, wäre schön, wenn das ist, aber wenn das nicht ist, ist das pas de problème. Das heißt, ich fange an mit einem Wort und du machst es einfach vervollständigt sein. Meine Gedanken in deinen Gedanken
bringen. Gut, ich versuche mich auch kurz zu halten, das übe ich. Also das fällt mir so schwer, aber okay, wir legen los.
Ja, das schaffst du, da bin ich mir ziemlich sicher. Bücheralarm.
Große Leidenschaft und großes Potenzial.
Zukunft.
Ich habe letztens ein Mädchen kennengelernt, die hat gesagt, mit dem Blick auf das Frauenwahlrecht, und das kann man in dem Podcast nachhören, wie gut, dass wir in der Zukunft leben. Und das fand ich ganz toll, wie gut, dass wir die Zukunft vor uns haben.
Das ist wirklich schön. Last but not least, es wird Zeit,
die Ärmel hochzukrempeln und wirklich loszulegen. Und das gilt für uns alle.
Ich danke dir, Lena. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Es hat mir irre Spaß gemacht, mit dir in den Austausch zu gehen. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
Bis bald. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?